Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer draußen.
Und auch wieder mit im Boote dabei ist der
Robin, der sich schon auf diese Folge freut.
Ich freue mich natürlich auch sehr auf die Folge. Ich freue mich natürlich jedes Mal, mit euch podcasten zu können. Heute insbesondere, denn heute, muss ich sagen, ist echt ein schöner Tag. Bei uns scheint echt schön die Sonne gerade. Ja, wie ist es bei euch?
Ja, hier auch.
Ja, ja. Ja, mega. Es wird langsam Frühling. Ja. Es wird langsam Frühling. Ja, sehr, sehr schön. Also, wir reden heute über, finde ich, einer der essentiellsten Dinge, wenn es darum geht, sich in seinem Instrument und musikalisch zu verbessern. Und zwar reden wir heute mal darüber, wie man sich selbst analysiert und was es da für Möglichkeiten gibt. Und das wollen wir auch, um ein bisschen einen roten Faden reinzubringen, in drei verschiedene Bereiche machen. Wir wollen mal gucken, wie analysiert man sich eigentlich selber, wenn es um das Technische geht, worauf muss man darauf achten, was haben wir da so für Erfahrungen. Wie analysiert man sich selber, wenn es um das Musikalische geht? Wie analysiert man sich selber, auch wenn es um den Ton geht? Dass wir das in diese drei Kategorien so ein bisschen aufteilen. Technik, Musikalisches und Ton. Natürlich sind die Grenzen dort auch immer schwimmend und das eine hat mit dem anderen irgendwie zu tun. Aber man kann das ja schon versuchen, so ein bisschen in diese einzelnen Kategorien zu setzen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich kurz den Moment nutzen und einen kleinen Sponsor danken für diese Folge, nämlich die guten Jungs vom Shure. Ihr hört es vielleicht, meine Stimme klingt ein bisschen anders, ein bisschen wärmer, ein bisschen schöner. Und das liegt daran, dass mir Shure so nett waren und mir das MV71 Mikrofon zur Verfügung gestellt haben. Ein Mikrofon mit internem Interface. Das heißt, ihr braucht kein externes Interface, um mit diesem Mikrofon aufnehmen zu können. Es geht über USB rein in den Computer und los geht's. Und die nächste tolle Sache ist, ihr könnt an das Mikrofon noch ein zweites Mikrofon anschließen. Also wenn ich jetzt Gast hier persönlich hätte oder wenn ich jetzt Ambient Sound aus meiner Wohnung hier in den Podcast integrieren möchte in Form von, ich lege ein Mikrofon irgendwo auf den Boden und lasse die Katzen daran rumschnuppern und rumjauzen, dann hätte ich da die Möglichkeit zu. Ich kann nämlich ein Mikrofon hier dran schließen.
Das ist eine sehr, irgendwie sehr steht auch schon Sache. Bereit da.
Irgendwie ja. Springt es schon rum, möglichst auch am rumjauzen. Ich habe auch Fabian gerade nicht mitbekommen, weil er den Computer neu starten musste. Ich bin am rumexperimentieren, wie ich ein längeres USB-C-Kabel bekomme, das ich von meiner Couch aus podcasten kann, weil dann kann ich nämlich die Katzen auf dem Schoß schön haben. Und das ist doch auch sehr, sehr schönes Ambient dann immer. Also besten Dank dafür an Shure für das tolle Mikrofon. Ich freue mich natürlich sehr. Und jetzt geht's weiter mit unserem Thema des, wie analysiert man sich selber? Denn das ist für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Bestandteile, wie es darum geht, besser zu werden. Wie häufig macht ihr das denn? Oder gerade mal Fabian an dich gesprochen, weil du ja auch im professionellen Bereich unterwegs bist. Was ist das für eine Wichtigkeit für dich in deiner Übungsroutine und deinem Übungsplan, sich selber zu analysieren, sich selber mal auf die Finger zu schauen?
Oh, ist ein Großteil des Tages, würde ich mal sagen. Ist eigentlich an manchen Tagen sogar fast die ganze Zeit. Ist manchmal sogar so ein bisschen, bei mir ist das so ein bisschen überkritisch, aber ich sag immer, das macht einen nur besser. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Allein auch schon das Unterrichten bringt einem super viel. Und auch da stelle ich mich natürlich jedes Mal in Frage und überlege mir, okay, war diese Stunde jetzt gut? Das heißt, ich versuche immer nach jeder Stunde, habe ich so ein Zeitfenster von 15 Minuten, versuche ich immer nochmal zu reflektieren, okay, was haben wir heute gemacht? Wie habe ich das, versucht zu erklären, habe ich das gut gemacht? Welche Punkte waren vielleicht nicht so gut? Weil ich finde, man kann gerade dadurch, wenn du dich ständig reflektierst, man kann nur wachsen dadurch. Ne? Man muss nur aufpassen, dass es halt nicht so überkritisch ist, denn wir alle haben ja auch so eine sogenannte Tagesform. Ne? Also gerade, wenn es um so Dinge wie Vermitteln geht, ne? Wenn man mal irgendwie nicht so gut geschlafen hat oder die Laune mal nicht ganz so gut ist, dann leidet vielleicht auch mal das ein oder andere im Unterricht. Das ist dann auch völlig normal. Aber es hat bei mir auf jeden Fall einen sehr, sehr
hohen... Oder generell in der Performance.
Ja, generell in der Performance. Aber hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Finde ich extrem wichtig auch. Ganz wichtig.
Ja.
Ich weiß,
ja,
bei dir ist voll, das auch so, voll. Ne? Oder ähnlich.
Bei mir hat es auch eine große Wichtigkeit. Und ich glaube auch, der analytische Blick ist auch ein Blick, den man über einen langen Zeitraum haben sollte. Weil ja, wie du schon gesagt hast, manchmal hat man halt schlecht geschlafen oder die Finger sind noch nicht richtig warm oder es will halt einfach gerade einfach nicht so richtig. Dann macht es Sinn, durchaus Halt auch zu wissen, okay, das war der Tag heute, aber ich habe jetzt die letzten Tage das besser hingekriegt und dass man das halt im großen Ganzen, in größeren Zeitabständen immer so ein bisschen betrachtet. Dasselbe natürlich dann auch für Bandanalysen oder wenn man in Bands spielt. Da bin ich auch jemand, der vor ein paar Jahren noch ein bisschen fanatischer hinterher war, sich ständig zu analysieren. Da bin ich auch ein bisschen von weggekommen, aber da können wir ja später noch mal ein bisschen drüber reden. Wie sieht's denn da bei dir aus, Robin? Du bist ja jetzt eher jemand, der, du vertrittst ja die Perspektive des, ohne das jetzt wert zu weit, des Anfängers hier in der Runde. Das ist schön, ja. Ja, nicht des Anfängers, aber halt jemand, der das nicht professionell macht, der noch viel auch lernt. Und wie ist es bei dir, wenn du irgendwie so was wahrnimmst in Form dich selber analysieren? Ist das etwas, was du regelmäßig machst, in deinem Rhythmus, in deinem Überrhythmus oder etwas, wo du dir denkst, ah, das könnte ich vielleicht mal ein bisschen öfters machen?
Tatsächlich mittlerweile nehme ich mich sehr schnell auch wieder auf und gucke mir das dann an und schlage die Hände vor den Kopf, was ich für Müll produziert habe. Und eigentlich denkt man dann beim Spielen, wenn man übt, ah, das klingt doch alles ziemlich geil, und am Ende ist dann, ja, dann kriegt man quasi den Spiegel vorgehalten und der macht es dann ein, ja, der bringt einen so ein bisschen auf die Boden der Tatsachen zurück, dass man doch an vielen Dingen noch arbeiten kann. Ja, aber vielleicht ist das aber auch so ein bisschen so, man meckert ja an sich selber, glaube ich, immer am meisten rum, weil man immer besser werden will in bestimmten Dingen.
Ja, vor allem, man hört sich ja auch am meisten. Ja. Das heißt, man kennt sich selber am allerbesten.
Und ich sag mal, beim Spielen hat man ja auch ein gewisses Feeling in dem Moment, wenn man aufnimmt oder das tut. Und ja, man kann das natürlich am Ende dann analysieren und merkt dann, okay, da solltest du vielleicht ein bisschen sauberer greifen oder was auch immer. Na, also mir hat das viel gebracht. Und tatsächlich, ihr habt mit euren Podcast-Folgen das ja auch schon öfter mal angesprochen, dieses Aufnehmen ist ein Gamechanger. Und wir können das alle tun, weil die meisten Menschen haben ein Handy. Das war für mich wirklich super wichtig. Und ab und an belästige ich auch den Discord-Kanal damit und werf was rein, und wenn es nur mal irgendwie so ein Aufwärmen irgendwas ist oder einfach das Gehirn abschalten, sowas nehme ich auch auf tatsächlich, und dann kommt das dann halt auch mal raus. Ja,
ich nehme auch manchmal auch ganz gerne einfach mal irgendwelche Jams auf oder dass ich über irgendeinen Backing-Track improvisiere, einfach auch nur mal um zu sehen, hey, es ist doch eigentlich ganz gut, was wir da machen. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Also, dass man das ohne großen Hintergrund, ich muss mich jetzt zu Tode analysieren, aufnimmt, aber einfach mal zu merken, hey, okay, ich habe schon Fortschritte gemacht, weil dafür ist dieses Analysieren ja auch gut, dass man sieht, okay, ich entwickle mich in eine gewisse Richtung. Aber wie du schon gesagt hast, das ist, glaube ich, der härteste Lehrer, das Aufnehmen und das sich selber analysieren, weil, und das sage ich auch immer gerne in meinen Videos, unsere Wahrnehmung beim Spielen, wenn wir was üben, wenn wir auf der Bühne stehen, wenn wir mit Leuten spielen, die ist immer limitiert, diese Wahrnehmung. Wir können nicht alles gleichzeitig erfassen. Ja. Allein schon hatte ich gestern mit einem Schüler drüber gesprochen, der mir gesagt hat, hey, wie guckst du eigentlich aufs Griffbrett? So, was machst du da eigentlich? Und dann sage ich auch, das ist immer unterschiedlich. Manchmal schaue ich auf, was ich tue, auf meine Finger, dann kriege ich aber wieder andere Sachen nicht mit, weil dann der Blick oder die Sinne des Auges, das Sinne des Sehens, der Sehsinn, wie man das auch sagt, nimmt natürlich wieder Fokus weg. Und das heißt, manchmal schließe ich auch die Augen, um vielleicht ein bisschen mehr auf die Haptik mich konzentrieren zu können, ein bisschen mehr auf die, wie schlage ich das jetzt an, wie fühlt sich das an, auch gewisse Sinne mal wegnehmen, gewisse Sinne subtrahieren und addieren dazu, um halt andere Effekte zu bekommen, andere Wahrnehmung zu bekommen. Aber die beste Form der Wahrnehmung ist halt einfach dasselbe Aufnehmen.
Total.
Lass uns das mal so machen, dass wir mal in das Technische reingehen. Ich habe da ein kleines Referat vorbereitet. Einen kleinen Hombachschen Monolog.
Sehr gut.
Nein.
Ja, dann leg mal los.
Dann? Nein. So, einfach, wie ich das mache. Ich meine, ich habe ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen in einem YouTube-Video, was ich für Let's Talk Guitar mal aufgenommen habe, weil Let's Talk Guitar hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und wir haben ja auch unseren Discord-Kanal. Und da habe ich dieses YouTube-Video halt eben reingepostet. Den Link zu dem Discord und zu dem YouTube-Kanal findet ihr eigentlich auch wie immer in unseren Beschreibungen. Und es gibt quasi so drei Formen des selber Analysierens. Es gibt einmal die Form des direkten Sehens, was ich tue. Und das mache ich anhand von einem Spiegel. Das ist etwas, was ich, womit ich letztes Jahr so ein bisschen angefangen habe, dass ich mir einen Spiegel, einen kleinen Schminkspiegel auf meinen Tisch gestellt habe. Und diesen Spiegel nutze, um halt Instant Feedback zu bekommen. Also, dass ich gar nicht erst irgendwie Record drücken muss, Pause machen muss, anhören muss oder filmen muss. Das ist ja nochmal mit mehreren Arbeitswegen verknüpft, sondern dass ich da im Spiel direkt gucken kann, was passiert. Das ist vor allem hilfreich, finde ich, für Haltung. Weil, ja, auch wenn du dich, wenn du dich audiotechnisch aufnimmst, siehst du ja dennoch nicht, wie deine Haltung ist, so. Und dort siehst du halt direkt, ah, okay, hier macht der Daumen wieder das, hier macht der Mittelfinger wieder das, in der rechten Hand, hier bin ich wieder mehr aus dem Arm anstatt aus dem Handgelenk. Also, um die Haltung, finde ich, zu korrigieren und zu optimieren, macht ein Spiegel sehr, sehr viel Sinn, weil du direkt auch einwirken kannst. Du hast einen direkten Einfluss in dem, was du tust. Die zweite Ebene ist der Audio-Recording, dass ich halt hier mein Reaper, was nicht umsonst ist, wie wir im Discord erklärt worden ist.
Jetzt investier doch mal die 60 Euro.
Nein, und ich nehme mich dann selber auf. Darum ging es auch in dem Video, was ich gepostet hatte. Und da gibt's dann verschiedene, im technischen Bereich erstmal verschiedene Aspekte, worauf ich achte. Die sind ein bisschen anders als im Ton oder im musikalischen Bereich, im technischen Bereich achte ich dann auf Handsynchronisation. Ist der Schlag der rechten Hand zusammen mit dem Schlag der linken Hand. Da habe ich in dem Video auch mal ein paar Beispiele gegeben, wie es denn klingt, wenn die nicht zusammen sind. Also was ich da zum Beispiel auch dann mache immer ist, ich tue es auf 0,25% runterstellen, auf 25% sorry, runterstellen von der Geschwindigkeit, dass das wirklich langsam ist. Am besten mache ich auch dann daraus einen Clean Sound oder nur das DI-Signal, dass man wirklich auch hört, die Töne, was passiert hier.
Ohne Effekte und
klaren, ohne Effekte, genau. Höchstens vielleicht eine Verzerrung, um zu hören, habe ich irgendwo aus Versehen eine andere Seite angeschlagen. Das kriegt man manchmal im Clean nicht ganz mit. Aber ich schalte am liebsten dann meine Effekte einfach alles direkt aus. Und schau zum einen auf den Grid. Okay, bin ich auf dem Grid drauf? Aber der Grid ist auch nicht das beste Indikator, weil man ist halt gerade ab einer gewissen Subdivision, ab einem gewissen Tempo nie zu 100% auf dem Grid drauf. Also das kann mir keiner sagen, dass
will ich man schaff, auch gar nicht.
Bei 12 Noten, 13 Noten die Sekunde halt perfekt auf dem Grid drauf zu sein. Und dann höre ich halt aber, okay, ist das Klicken der rechten Hand, wenn das Plektrum die Seite berührt, zusammen mit der linken Hand, die runtergeht, spiele ich, in dem Fall war es eine Sechs-Not-Phrase, spiele ich wirklich 6 Noten oder überspringe ich aus Versehen eine Note, was in den höheren Tempi dann gerne mal passiert ist. Auf solche Kleinigkeiten achte ich dann. Ist die Länge der Note, ist das einigermaßen konstant? Also sind die 16-Triolen wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn ich sie langsam spiele, oder ist es mehr ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, also ist die nicht mehr konsistent. Solche Kleinigkeiten achte ich. Das ist so die zweite Ebene, die schon mal viel, viel einem zeigt, oha, hier bei der nächsten Session, bei der nächsten Übungssession muss ich mal hier drauf achten oder da drauf achten. Jetzt komme ich gleich auch noch. Und die dritte Ebene ist halt, dass ich mit dem Handy oder mit meiner Videokamera mich in Slow Motion aufnehme und dann halt mir in Slow Motion das kombiniere, was ich mit Ebene 1 und Ebene 2 habe. Dass ich visuell sehe, was passiert hier und auch vom Audiotechnischen höre, was passiert. Weil dann fällt dir zum Beispiel auf, oh, diese eine Note schlage ich gar nicht an. Das ist mir beim Audio-Recorden gar nicht aufgefallen, weil der Hammer-On von der linken Hand dann so laut war, dass es wie ein Anschlag klingt. Aber ich sehe jetzt im Visuellen, ich schlage die Note gar nicht an. Solche Kleinigkeiten kann man letzten Endes darauf achten. Und was man dann da raus mitnimmt oder mitnimmt, ist, dass man halt lernt, okay, worauf sollte ich mich vielleicht das nächste Mal fokussieren? Was ist jetzt wichtig für meine nächste Übungssession? Was hat Priorität? Was hat einen starken Einfluss auf den Klang und den Charakter einer Linie? Es ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe mal lange ein Lick gelernt und habe dann eben gemerkt, oder ich habe lange gedacht, ich könnte das Lick gut spielen und habe dann in Slow Motion gemerkt, nein, von den 6 Noten schlage ich die letzte Note einfach nicht an und dadurch verliert dieses Lick halt einfach auch an Artikulation. Und dann hieß es bei mir die Aufgabe, okay, ich muss mich darauf konzentrieren, dass die 6. Note auch wirklich angeschlagen ist. Dass hier der Finger rechtzeitig unten ist, solche Geschichten. Also die Erkenntnis, die mir daraus kommt, kann man halt super gut nutzen, um in die Übungsroutine mit einzuintegrieren. Und daraus dann zu lernen und sich verbessern. Wie gesagt, wie Fabian schon gesagt hat, das kann man auch sehr übertreiben. Mache ich auch gerne. Ich bin da jemand, der extremst genau auch gerne hinguckt. Ich sehe da für mich und in der Musikrichtung, in der unterwegs bin, ich bin viel Vorteile, weil je klarer und präziser eine Linie in meinen Augen, desto besser klingt. Aber wie gesagt, für ich sag mal Intermediate und Anfänger Players, da muss man es jetzt nicht so extrem nehmen, aber hey, es hilft sehr, um mal herauszufinden, was passiert eigentlich hier in meinem Spiel, was mache ich gerade technisch und wo kann die Reise als nächstes hingehen. So, Referat zu Ende.
Ach, das ging aber ziemlich flott.
Freigesprochen, ja. Weniger aufs Blatt geguckt.
Nee, aber das
ja, ist es dann so, wie ich das jetzt gesagt habe, würde ich das quasi auch so machen.
Ja, also vielleicht nicht, es kommt drauf an, also vielleicht nicht so im Sinne von vielleicht mehr andere Sachen, jetzt nicht so genau dasselbe. Du bist da ja sehr auf Picking fokussiert, sage ich jetzt mal. In den meisten Fällen, also bei der Analyse gehe ich davon aus, aber so vom Prinzip her mache ich das eigentlich sehr ähnlich. Ich mache es zum Beispiel ganz gerne auch gerade, was Analyse von Rhythmen und so angeht, auch beim Spielen, sei es Legato oder gepickt oder wie auch immer. Ich nehme mir immer gerne Drum Grooves oder programmiere mir eine Hi-Hat, die eine bestimmte Phrase spielt und versuche dann da zu schauen, okay, wie sehr ist es jetzt tatsächlich drauf, ne? Anstatt jetzt nur das Optische, sondern wirklich zu hören, okay, wie gut groove das zusammen oder auch nicht, ne? Das heißt, ich versuche sehr oft mit Drum Loops zu arbeiten oder im besten Fall sogar, wenn man sie findet, irgendwelche coolen Schlagzeug-Samples von wirklich gespielten Schlagzeugen, also nicht Easy Drummer oder sonst was, sondern halt, wo man wirklich weiß, okay, da ist ganz bewusst auch ein gewisser Flow drinne. Ne, da ist nicht alles 100%ig drauf, weil dann kannst du halt auch mit einem Easy Drummer arbeiten oder mit sonst was, sondern da sind halt diese leichten Timing-Verschiebungen drinne, ein bisschen Rushing, ein bisschen Dragging, also ein bisschen anziehen oder halt schleppend sein. Ist ja für manche Richtungen oder für manche Grooves sehr essentiell auch. Aber genauso gut halt auch versuchen, okay, wie kann ich wirklich so nah wie möglich drauf sein? Also fast schon robotisch. Ich denke, dass alle Bereiche gleich wichtig sind. Und je nachdem, was man für eine Musik macht, obwohl ich glaube auch in den Bereichen, in denen du sehr viel unterwegs bist, da gibt's auch mit die ein oder andere Situation. Voll. Es muss nicht immer alles drauf gehämmert, genagelt sein. Das ist manchmal gar nicht so gewollt, ne?
Also das ist ein guter Stichpunkt, weil ich glaube, da hat einfach viel mit Kontrolle zu tun. Und ich glaube, wenn man in der Lage ist, komplett, also ich glaube, ich formuliere es mal so rum, wenn jemand in der Lage ist, etwas perfekt zu nageln, on-grid, mechanisch, Computer, roboterhaft, dann ist er auch eher in der Lage zu sagen, okay, ich drag das jetzt und ich ziehe das jetzt vorwärts, weil er halt einfach diese Kontrolle trainiert hat, als jemand, der unterbewusst Dinge immer draggt zum Beispiel und nie die Kontrolle hat, das auch mal irgendwie schneller ein bisschen zu pushen oder einfach keine Kontrolle über sein Timing hat. Das ist ja unser großes Ziel, dass wir das kontrollieren, was im Instrument passiert und nicht das Instrument uns kontrolliert. Aber das ist ein gutes Stichwort oder guter Punkt. Dann lass uns doch da mal reinbringen, wie du so ein bisschen auch in deiner Vergangenheit vielleicht dein Musikalisches analysiert hast, weil ich glaube, das hast du noch mal mehr gemacht als auch ich, auch weil du halt einfach dich viel mit Improvisation auseinandersetzt und du hörst dich ja auch viel improvisieren durch die Demos, die du machst.
Das ist ein Stichpunkt. Genau, das ist für mich wie so eine Library. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zurückblicke, keine Ahnung, mach das ja schon so viele Jahre und relativ regelmäßig, früher noch ein bisschen mehr, ein bisschen exzessiver. Und da gucke ich gerne mal zurück, was so vor ein paar Jahren war. Und da fragt man sich, was war da los? Manchmal denkt man aber auch, ey, cool, da habe ich gewisse Sachen anders geübt und auch mehr geübt. Die haben da besser geklappt. Bei manchen Dingen merkt man aber dann auch zum Glück einen riesen Fortschritt. Und das ist halt immer ganz gut, weil danach kann man sich gut analysieren, wirklich zu gucken, okay, wie war mein Stand da? Wie ist er jetzt? Und wo muss ich vielleicht noch mal rein, intensiver? Ja. Gerade Thema Improvisation ist ja endlos. Ne? Du kannst ja alles Mögliche machen. Ja. Also das hört niemals auf. Ne?
Ich habe letztens auch ein Erlebnis gehabt, dass ich bei einer längeren Autofahrt mal wieder eine Jazzrock-Platte ausgepackt habe, wo ich Gitarre gespielt habe, von 2018. Und mir das Schaudern überkam, weil ich mir dachte, meine Fresse, war meine Technik damals nicht so kontrolliert, präzise und bewusst, wie sie jetzt ist. Weil, wie ich ja immer sage, auch wenn ich 35 bin, in den letzten 5 Jahren hat sich meine Technik so viel mehr verbessert als in den 15 Jahren davor. Einfach, weil ich anders halt eben an das Thema rangegangen bin. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht mehr so geskillt über irgendwelche Bebop-Akkorde improvisieren wie irgendwie vor 10 Jahren, weil das war halt das, was ich damals rauf und runter geübt habe. Leider aber auch mit wenig Analyse. Ich glaube, da habe ich halt einfach viel gespielt, aber nicht selber viel geguckt, was ich da eigentlich spiele. Das auch versucht so ein bisschen zu ignorieren und zu vermeiden, weil man natürlich dann auch Angst hat vor dem inneren Kritiker. Ja. Das würde ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, ich würde jetzt nochmal intensiver Jazz-Improvisation machen und tun, was auch in Zukunft definitiv wieder mehr kommen wird, dann würde ich da auch viel mehr mit einem analytischen Blick auch eben rangehen, um selber besser daran wachsen zu können. Aber als ich diese Jazzrock-Platte gehört habe, Kai Rüffer Fractal Band hieß die Band, wir können ja mal den Spotify-Link auch hier in die Description-Box tun. Hört mal, es sind schöne Stücke, wie gesagt, die Komposition, die der Kai, so hieß der Bassist, geschrieben hat, echt schön und auch zusammen mit dem Keyboarder, mit dem Winnie, das hat viel Spaß gemacht, aber ich war damals, ach, keine Ahnung, also auch das Equipment, was ich benutzt habe, da denke ich mir heutzutage, ey, da hätte ich doch auch ein besseres Equipment benutzen können. Ich habe nämlich diese Jazzrock-Platte eingespielt, damals war ich noch kein Ibanez-Artist, bin ich ja erst seit 2019. Heutzutage würde ich so eine Jazzrock-Platte einspielen mit einer AZ oder jetzt hier auch mit der Hollowbody-Jazz-Gitarre, die ich hier bekommen habe, mit der AS. Mit solchen Gitarren würde ich eine Jazzrock-Platte einspielen. Damals habe ich sie mit der Dean Rusty Cooley Seven Strings EMGs eingespielt.
Mega.
Das passt, eine Jazzrock-Platte mit EMGs Pickup und der Seven String, die Alien keine Gravuren auf dem Holz drauf hat und so Geschichten.
Stilistisch echt.
Ja, da wollte ich mal edgy sein. Ich finde, das hört man auch. Ja. Und irgendwie, ich glaube, der Camper, den ich hatte, das war irgendein Freakman High Gain, voll auf die Fresse Sound. So null Dynamik.
Ja, geil.
Hört mal rein. Ist nicht mein bestes Werk, aber das war so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, oh, okay, ja, da hat sich was getan in den letzten Jahren. Und das ist ja auch irgendwie wichtig zu wissen und wichtig zu merken. Ja. Wenn du da jetzt dich spielen hörst, Fabian, was sind denn da gerade so im musikalischen Aspekt? Auf den Ton gehen wir ja später noch ein bisschen ein, aber im musikalischen Aspekt, was sind denn da genau die Dinge, worauf du achtest oder auch wo du auch manchmal denkst, au, da könnte ich das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen mehr hier drauf achten oder da drauf achten?
Ja, das ist ja Spielen über Changes. Wie gesagt, da kann man sich unendlich tot üben und das sind so die meisten Dinge, die mir dann auffallen. Wenn ich, keine Ahnung, früher bei Backings gespielt habe, dann habe ich da nicht so extrem drauf geachtet. Ne? Also besonders vor der Zeit vor Martin, als ich bei Martin Unterricht hatte, habe ich halt mehr oder weniger einfach dann so quasi nach Gefühl gespielt oder wie die Finger gerade fallen und auf gut Glück dann teilweise auch. Und das hat mich dann aber irgendwann genervt. Und je mehr du dann halt weißt über Akkordverbindungen, Verknüpfungen, Substitutionen und so weiter und so fort, desto mehr fällt einem das dann natürlich auch auf, wenn du es halt selber hörst. Ne? Deswegen jede Improvisation, die ich von mir höre, wird immer kritisch beäugelt. Manchmal sehe ich es aber auch allerdings ein bisschen mehr vom Fun-Faktor her, weil es ist eine Momentaufnahme.
Ja, klar.
So what the fuck.
Klar.
Das ist halt Improvisation. Ja. Du kannst entweder halt mal abliefern oder du kannst auch mal ganz tief fallen. Aber das gehört genauso dazu, denn ich mache es auch gerne, auch gerade im Band-Kontext. Ich versuche nicht immer so safe zu spielen, weil ich finde es manchmal ein bisschen langweilig und sehr vorhersehbar. Also für mich, für meine Ansicht jetzt. Um Gottes Willen, wenn das jemand macht, ist alles gut, alles schön. Aber ich versuche ganz bewusst mal so ein bisschen drüber zu gehen. Das heißt, mal einfach so ein bisschen den Kopf ausblenden und versuchen tatsächlich mal mehr im Flow, im Flow zu sein. Ne? Und das Witzige ist, je weniger, ich meine, na klar, durchs Üben trainierst du natürlich gewisse Abläufe. Ist ja klar, es ist nie etwas völlig frei. Das ist auch klar, das wissen wir. Aber trotzdem ist es dann halt so, wenn man den Kopf ab und zu mal ausschaltet, dafür sollte man ja halt üben, dass man das dann kann, kommen meistens bessere Ideen halt zustande. Das klingt halt meistens ein bisschen flüssiger. Ne? Aber ist halt auch, die Fallhöhe ist halt auch da, ne? Weil es kann auch mal sein, scheiß Abend.
Ja, so, dann läuft es halt mal nicht so richtig.
Ja, es ist so, aber ich bin dann auch jemand, der dann echt sehr, früher bin ich echt depressiv gewesen nach der Probe, wenn ich gemerkt habe, okay, heute war nicht so. Weil ich mir den ganzen Abend Gedanken gemacht habe und gesagt, kann doch nicht wahr sein. Ich höre auf, alles scheiße. Und dann aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht, total motiviert. Ja. Nee, am nächsten Tag war eigentlich gut, weil das war wieder so ein Ansporn. Okay, ich setze mich wieder hin. Ne? Das ist immer so ein Kreislauf.
Ja.
Das hört auch nie auf, das wird immer bleiben. Ja.
Es ist so das Ding, ich glaube, das ist ja so das Level, was wir als auch als großes Ziel haben, dass wir auf der Bühne mit Kopf aus halt einfach irgendwie spielen können, wenn es das überhaupt so gibt. Also ich glaube, als Außenstehender, man wird so denken, so jemand wie Guthrie Govan hat so ein Level erreicht oder so. Aber ich wette, Guthrie Govan wird auch sagen, nee, es gibt auch die Abende, wo ich mir danach denke, nee, das war nichts. Oder ganz berühmt Alan Holdsworth, der richtig unter krassen Depressionen nach Auftritten gelitten hat, weil der sein Spiel nicht gut genug fand. Also der hat ja richtig, richtig darunter gelitten. Und ich glaube, da ist das eben sehr wichtig, diese Analyse eben zu betreiben, weil das hat mir geholfen, in der Analyse zu sehen, oder generell, es hilft mir einfach generell im Leben immer, wenn ich ein Problem habe, wenn man da mit einer Analyse rangeht und erkennt, okay, daran lag jetzt, aber das lässt sich ändern, daran lässt sich arbeiten, solche Geschichten. Also macht es jetzt keinen Sinn, hier jetzt traurig drüber zu sein und rumzuweinen, sondern eher die Inspiration daraus nimmt, okay,
total,
ich bin gefallen, weil das und das passiert ist, weil hier und da ich vielleicht da und das reingekommen bin, hier vielleicht das und das. Also man kann dem Problem mehr einen Namen geben und eine Zuordnung geben und dadurch halt auch noch mehr, sage ich mal, eben daran arbeiten. Es war immer einfacher gesagt als getan, vielleicht in manchen Situationen, aber das hilft halt auch total sehr, eben gegen diese Depression, sage ich mal, vorzugehen.
Voll.
Weil man dann halt auch einfacher ab einem gewissen Punkt, glaube ich, sagen kann, hey, ich arbeite da dran, ich mache was da dran, also fuck it, weißt du, das kann auch nicht von heute auf morgen perfekt sein. So.
Das sind ja meistens auch viele Dinge und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann wirklich mal sich tatsächlich aufschreibt, okay, was stört mich jetzt oder wo möchte ich besser werden und dann wirklich mal so eine Art, ich bin jetzt auch kein Riesenfreund von Plänen, trotzdem aber, dass man dann wirklich sagt, okay, ich weiß, woran ich arbeiten muss, aber wenn du es halt vor dir schwarz auf weiß hast, ist es wesentlich leichter abzuarbeiten. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Weil du kannst nie alles auf einmal.
Das ist schon mal ein großer Schritt.
Limitieren, um zu expandieren.
Oh Gott, jetzt kommt der wieder. Bei mir war das so ein bisschen, als ich angefangen habe, auch mal Bass zu spielen, weil man da ganz anders aufs Schlagzeug drauf spielt als mit der Gitarre, ist mir aufgefallen. Und das war ganz irre, einfach mal zu sagen, ich spiele jetzt quasi auf die Bassdrum, die jetzt natürlich nicht einfach eine Bum, 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 sondern halt gewisse Verzögerungen und so drin hat, das on point auch zu treffen am Ende. Und da muss ich sagen, das war beim Bass am Anfang echt eine Verzweiflung, das hinzubekommen, weil das nicht so drin ist, wie man es gewohnt ist von der E-Gitarre irgendwie. Und das ließ sich dann aber natürlich auch wieder übertragen auf die E-Gitarre und so. Aber sich dann da zu betrachten, dass man halt wirklich nicht auf dieser Bassdrum liegt und so, das hat halt viel gebracht am Ende, ne? Das war wirklich so ein bisschen quasi so ein mindblowing Moment, wo ich dann merkte, okay, das funktioniert auch anders. Man muss sein Gehirn halt so mal ein bisschen dahin trainieren und es muss sich erstmal an neue Gegebenheiten irgendwie gewöhnen.
Voll. Ne?
Und sowas kann man halt, kann man super abgucken
auch sehr, halt, ne? Sehr oft. Es gibt ja auch Bassunterricht, also für Bassanfänger. Aber dadurch auch sehr viele Stücke, die man sich dann halt so reinziehen muss und lernt halt Basslinien auch. Und das ist echt super interessant teilweise, weil es ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Es ist nicht immer unbedingt die Bassdrum jetzt, aber halt auch gerade sowas wie Notenlängen zum Beispiel. Ich finde, da sollte man sich viel mehr Gedanken drum machen, dass eine punktierte Achtel wirklich wie eine punktierte Achtel ist oder eine Viertel wie eine Viertel und nicht irgendwie wie eine Achtel mit einer Pause oder sowas. Und das macht manchmal extrem oder eigentlich alles aus. Für mich, ich bin da so ein Detail-Nazi, wenn es um diese Dinge geht, im Unterricht ganz schlimm. Ich will mich nicht selber als Lehrer haben. Ja. aber ist wirklich so, weil je genauer du es halt machst, desto geiler wird's halt.
Ja, es ist halt auch mal spannend, irgendwie dazwischen zu spielen, ne? Also mit dem Bass, dass man halt nicht auf dem Bassdrum ist, sondern irgendwie dazwischen, weil das dann nach vorne treibt und so gewisse Spielereien habe ich auch immer gemacht. Aber das ist halt auch, oder Notenlängen ist wirklich, wenn man das mit dem Bass spielt, finde ich, hört man es direkter als mit der E-Gitarre. Das ist ganz schlimm. Also schlimm das nicht, es ist gut.
Schön, was du gerade gesagt hast, Fabian, nämlich, weil je genauer das wird, desto besser wird das, kann man jetzt einfach mal so hinwerfen, aber da ist ja was dran, weil ich finde, je genauer etwas ist, desto zum einen das ist ja auch so ein bisschen Ansatz, den die klassischen Musiker ja auch zum Beispiel sehr, sehr stark nachgehen, desto besser klingt's halt auch einfach im Kontext. Weil je mehr Ungenauigkeit drin ist, vor allem unbewusste Ungenauigkeit, desto mehr schwimmt auch irgendwo eine Musik und desto schwieriger ist es, gerade bei komplexer Musik für den Zuhörer zu greifen, was jetzt gerade passiert. Je tighter und präziser was ist, desto einfacher ist das auch zu verstehen dann auch. Und da finde ich, da kann man auch ganz genau hintrainieren, auch wieder durch eigenes Analysieren, dass man halt zum Beispiel eben versucht, auf den Klick, so habe ich das mal eine Zeit lang gemacht, für Megalife zum Beispiel, da hatten wir ein Stück, wo ich bei einem Riff relativ, das spiele ich alleine mit Schlagzeug und da ist mir wichtig, dass ich mit der Bassdrum und mit der Snare sehr zusammen bin. So so geht die Linie. Song heißt Euthanasia. Und da habe ich das halt wirklich mal, bevor ich da in die Probe reingegangen bin, halt das explizit mit dem Klick so geübt, dass ich genau versuche, auf den Klick drauf zu sein, 100%. Um dann aber mal in der nächsten Übungssession ein bisschen vor dem Klick sein zu können, ein bisschen nach dem Klick, damit ich dann in der Situation mit dem Schlagzeuger ganz genau checke, durch das Analysieren und das Analysieren des Spiels, ganz genau checke, wo ist jetzt das Schlagzeug? Ist das Schlagzeug ein bisschen vor? Ist das Schlagzeug ein bisschen hinter? Wie muss ich ziehen, damit ich weiterhin ganz genau mit ihm drauf bin? Und dieses Riff, finde ich, klingt so fett, wenn das mit dem Schlagzeug schön, wenn die Snare und die Bass, das ist halt einfach geil.
Und das ist das ja, dieses Überüben, dieses Überperfektionelle, ist das überhaupt? Egal, wie auch immer.
Perfektionistische,
ja, mein Gott. Wenn man das dann halt drauf hat, dann kann man halt leichter damit spielen und man darf ja auch nicht vergessen, gerade wenn man dann live unterwegs ist, Adrenalin, aber das hast du dann so trainiert, dass du das dann auch mal ausschalten kannst und einfach abliefern kannst. Ne? Das ist halt das Schöne.
Genau, genau, dass die Skills nicht auf Glück basieren, sondern halt wirklich auf Können, was man da macht. Wenn du jetzt dich selber mal hörst, abseits vom Rhythmus, jetzt in deiner eigenen Improvisation, um so ein bisschen auf die Analyse mit reinzugehen. Das heißt, der größte Teil der Analyse findet bei dir durch das Filmen statt. Wie machst du das denn, Fabian? Weil ich finde, der Punkt des Filmen ist dann doch nochmal auch sehr schwierig, gerade bei einer Improvisation. Wenn ich einen Lick filme, ist das nochmal was deutlich Einfacheres, aber gerade bei einer Improvisation, weil du so einfach sagen kannst,
Und wie oft ich das schon hatte. Ich hatte das schon so oft. Ich war dann, hab gedacht, okay, ich bin einigermaßen im Flow. Und dann habe ich mich irgendwo, habe ich etwas gespielt, was ich eigentlich nicht so geplant hatte. Und habe dann aufgehört. Das Problem ist, ich bin da nicht mehr so reingekommen. Das heißt, ich habe wieder von vorne angefangen, habe gemerkt, okay, du versuchst es relativ ähnlich zu machen, also eigentlich dasselbe. Du übst jetzt quasi deine Improvisation. Na, das ist ja auch nicht im Sinne des Betrachters. Und da ist es manchmal ganz gut, tatsächlich durchzuziehen. Und wenn du es dir hinterher anhörst, habe ich schon super oft erlebt, dann merkst du, diese Stelle ist gar nicht scheiße. Eigentlich ist die ganz geil. Na, nicht von Fehler, von der Fehlerquelle her, sondern vielleicht, es ist in dem Moment vielleicht mal nicht perfekt. Sagen wir, du hast eine Note vielleicht nicht richtig getroffen oder das Bending ist vielleicht ganz minimal off, aber kann im Kontext, wenn der Rest geil ist, fast egal sein, weil es nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ne?
Ja. Weil das hast du ja auch so oft, das hast du bei so vielen Spielern,
natürlich,
denen das auch passiert. Wie gesagt, schau dir auch die Großen an.
Absolut.
Auch Guthrie verzieht mal ein Bending, auch Petrucci verhaut mal ein Picking in der Improvisation. Also das merkt man dann auch erst selber, wenn man es in seinem eigenen Spiel gemerkt hat, merkt man, dass die Großen das auch genauso machen.
Na, ich finde auch bei Improvisation hat man häufig mal so ein Part, wo man improvisiert ein cooles Lick erfunden hat in dem Moment. Und da hat man halt auch den Vorteil, hat man es aufgenommen, kann man es halt vielleicht hinterher wieder reproduzieren und dann später wieder nutzen. Also so mache ich das zumindest, dass ich bei bestimmten Sachen, wenn ich da mal rumklimpere, dann sage so, oh, das hat mir gefallen, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Und dann wird sich das halt gezielt auseinandergenommen und so gestaltet, dass es am Ende auch wieder in Fleisch und Blut übergeht quasi, ne? Weil man vielleicht mal was ganz anders gegriffen hat, eine ganz andere Folge gespielt hat oder wie auch immer.
Oder was auch immer eine super Übung ist, finde ich, wenn, sagen wir mal, man improvisiert jetzt über irgendeinen bestimmten Backing-Track oder eine Akkordfolge oder einen Songteil oder sonst was und man merkt, okay, da muss ich nochmal ran, indem man einfach mal probiert, okay, ich versuche jetzt mal ein Solo zu schreiben, als wenn das jetzt irgendwie für eine Aufnahme sein muss. Das muss möglichst perfekt sein. Das heißt, ich mache mir Gedanken über diese ganzen Kleinigkeiten. Und durch dieses quasi Komponieren, wenn du das dann mal eine Zeit lang machst, entwickelst du eher ein Gespür dafür, auch wie eine gute Improvisation funktioniert. Und ich glaube, der erste Weg beim Improvisieren ist immer auch Komposition. Das ist ganz wichtig. Ja, finde ich. Find ich
super Improvisation wichtig. Ist Komposition im Hier und Jetzt in Echtzeit. Genau. Ja.
Echtzeit-Komposition.
Genau.
Was ich da auch sehr, sehr schön fand, auch zum analytischen Thema nochmal. Also generell, wenn jemand mehr Interesse hat an Improvisation, dann immer mal die Folge mit Martin Miller hören, die ihr wahrscheinlich eh schon gehört habt, weil es ist die zum zweitmeist gehörteste Folge in unserem Podcast. nice. Mit der meistgehörtesten, die allererste, wo ich mir immer denke, warum ist die denn die allermeistgehörteste Folge in dem Podcast hier sein? Das
ist halt die erste.
Das ist halt die erste, ja. Nein, aber da hat der Martin auch was gesagt, was ich auch in meine Improvisation sehr stark integriere, auch in die Analyse, ist, dass wenn man merkt, irgendwas lief gerade schief, dass man sofort stoppt, sofort anhaltet und guckt, was lief da gerade nicht und dann ganz explizit daran übt und arbeitet, dass man dann sagt, okay, hier bin ich irgendwo vom Picking ausgekommen, weggekommen, warum? Ah, weil das Pattern war so und so, also übe ich jetzt das Pattern, solche Geschichten korrigieren. Ja, aber stimmt. Auch auf der anderen Seite, wenn man merkt, oh, das war jetzt richtig geil, was ich gemacht habe, dass man stoppt, sich die Aufnahme anguckt, also alles irgendwie mitschneiden und aufnehmen, weil dann habt ihr die Möglichkeit, eben anzugucken, was gerade passiert ist und dann zu gucken, was habe ich da gemacht? Ah, cool, das war das Lied. Was kann ich vielleicht noch mehr da rausholen und so? Dass man halt auch dann in der Improvisation sagt, okay, stopp, jetzt los geht's, weiter geht's.
Ja, ich mach das tatsächlich auch, sorry. Nee. Ich mach das auch so just in time quasi, wenn ich jetzt merke, okay, das hat mir, was denn?
Muss doch mal drauf achten.
Genau. Also ich hab jetzt gerade ein schönes Lick gespielt und dann denke ich mir, genau in dem Moment, okay, das wiederholst du jetzt und bringst das in den Backend-Track einfach hintereinander nochmal rein. Um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen und zu gucken, ob es überhaupt ein Zufall war und ob es überhaupt reproduzierbar ist in dem Moment. Und das mache ich dann teilweise so, dass ich das 10-mal hintereinander spiele, bis es mir halt wirklich gefällt auch, ne? Gut, ich stoppe jetzt nicht direkt eine Aufnahme in dem Fall, sondern ich lasse einfach laufen. Aber das ist auch so einer der Dinge, dass man halt auch, wenn man jetzt mal so improvisatorisch unterwegs ist, einfach in dem Moment sagt, okay, das wiederhole ich jetzt nochmal. Ich versuche es genauso nochmal nachzuspielen. Und das brachte mir in vielen Fällen halt auch immer ein bisschen mehr Flow dann rein, auch aus diesem Part wieder in andere Parts reinzugehen. Fand ich, ja, man analysiert jetzt natürlich nicht direkt, man analysiert das, was man hört und was man gerade spielt. Geht dann nicht so ins Detail, aber ich finde, das hilft einfach direkt auch was zu wiederholen. Stoppen ist natürlich auch eine Variante, ne? Sich das anhören und dann das dann nochmal nachzuspielen und genauer zu betrachten. Ne?
Also ich glaube, da können wir das auch so wieder unterteilen in den quasi verschiedenen Ebenen, wie wir das auch mit der Technik-Improvisation hatten, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Robin, quasi so wie der Spiegel ist in der Technik-Improvisation, dass du halt so einen Instant-Feedback quasi hast durch deine Ohren halt einfach, dass das das erste Level ist, durch deine Ohren zu hören, was passiert da gerade, und das nächste Level ist dann auch wie in der Technik-Analyse halt eben auch dann im Nachhinein nochmal mit einem anderen Blickwinkel und einer anderen Wahrnehmung auf eine aufgenommene Recording oder Video zu schauen. Und dass man da halt auch eben in der Lage ist, dann beim Improvisieren auch auf gewisse Aspekte vielleicht zu achten, weil da macht dann das zweite Level der Analyse halt mehr Sinn, dass man halt auch dort, so wie in der Technik, auch in der Improvisation mal so ein bisschen auf kleine Schwachstellen eben achtet, wie, ach, hier, meine Bendings sind immer ein bisschen off, mein Vibrato ist vielleicht immer ein bisschen nervig, oder halt nicht genau, so, wie sowas. Ich das möchte, weil das sind ja auch so Techniken, die beim Improvisieren, die wir ja sehr unterbewusst machen und dann vielleicht oft gar nicht mitbekommen, zumindest ist bei mir so, dass mein Vibrato dann manchmal mir eigentlich beim Zuhören voll auf den Sack geht, so. Und ich mir denke, oh nee, ich muss das nächste Mal eher mal drauf achten, vielleicht ein bisschen mehr Dynamik ins Vibrato reinzubringen und ein bisschen was umzuändern. Und dass man dann auf diese einzelnen Punkte dann bei der nächsten Improvisation mal ganz fokussiert achtet.
Oder sogar
dass
ich dann nur halt benutzt.
Sag, okay, ich lasse jetzt mal das... Ja, genau. Hm. Und jetzt, man sagt, ich lasse jetzt mal gedanklich in meinem analytischen Blick, im Level 1 der Analyse, was mein Gehör ist, lasse ich mal das Tonmaterial zum Beispiel außen vor und achte mal wirklich nur auf die Phrasierung und solche Geschichten. Da ist es dann egal, was für Töne ich spiele, aber es ist mir wichtiger, wie ich sie spiele in meinem analytischen Hören, in dem ersten Level der Analyse. Und was ich auch als Blick oder als Blickwinkel ganz schön fand, ist, dass wenn ich mir was anhöre in Improvisation, das, also zum einen, ich mache ganz gerne dann mal auch eine Pause, dass ich halt was einspiele, das aufnehme, das filme, dann, keine Ahnung, was, eine halbe Stunde mich an den PC setze, was anderes mache oder so, dann nochmal rangehe und versuche das mal aus dem Blickwinkel oder aus den Ohren des Hörers zu hören. Mhm, also genau. Das nicht, dass du aus den Ohren von mir selber höre, sondern mal aus den Ohren des Hörers, um dann zu bewerten, würde ich da jetzt auf Like drücken, wenn ich das jetzt irgendwie auf Instagram sehen würde. Also das mache ich viel für meine Instagram Reels, dass bevor ich das irgendwie raushaue, mir dann manchmal hingehe und sage, okay, wenn ich das jetzt so aus den Ohren von einem fremden Zuhörer hören würde, würde mir das selber gefallen. Und weil, wenn es mir selber gefällt, hey, besser kann es ja gar nicht sein.
Ja, so, das soll dir
selber immer gefallen. Aber wenn du merkst, dann, tatsächlich, irgendwas ist dran, dass der Ton, irgendwie sowas gefällt mir nicht so, weil das fällt dir vielleicht im ersten Moment nicht so richtig auf, wenn du es spielst, dass vielleicht der Ton fizzlig ist oder so, oder das Phrasing anders ist. Aber dann aus den Ohren des Zuhörers, finde ich, kann das dir nochmal einen anderen Blickwinkel auch ergeben.
Ein Hörwinkel. Ja.
Ein anderer Hörwinkel.
Ja, genau. Mein Gott, schläft ein.
was mir auch aufgefallen ist.
Der Podcast ist so langweilig, mein Bein schläft ein.
Oh Gott.
Ich muss mich mal kurz aufstellen.
Nicht umkehren.
Okay, wir machen weiter.
Was ich auch so hatte, war, dass ich bestimmte Licks, die ich dann halt wiederholt gespielt habe, einfach mal transponiert habe in eine andere Position des Griffbretts, um einen anderen Winkel von meiner Haltung zu haben, wenn man jetzt mal auf die Haltung eingeht, um dann festzustellen, das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Und dann kann man das Ganze wiederum analysieren und sagen, okay, ja, deine Hand, die hältst du in den höheren Lagen komplett anders als in den unteren Lagen. Und warum ist das so? Und dann dann betrachtet man sich das und denkt so, da muss man eigentlich mal dran arbeiten. Also das passiert mir auch recht häufig.
Das Gute ist und, ja, wenn du...
Vor allen Dingen, wenn du sitzt.
Wenn du sitzt, genau. Sitzen und stehen sind auch nochmal unterschiedliche Geschichten. Ne? Und das ist halt das Coole, wenn du es halt Video getaped hast, dass du auch mal es dir anguckst aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Wirklich nur auf die rechte Hand, nur auf die linke Hand achten, aber wirklich ganz explizit. Dann vielleicht nur auf das Bending achten, nur auf das Vibrato und so weiter und so fort. Und das ist kann manchmal schon sehr böse sein, dann, aber manchmal auch ganz gut.
Verstörend.
Ich finde, man sollte selber es ist immer leicht, sich selber so zu zerstören. Man sollte aber vielleicht auch einfach mal gucken, was mache ich denn jetzt besonders gut oder was kann ich gut vielleicht, was funktioniert. Und sich dann auch mal selber vielleicht tatsächlich auch mal loben. Mein Gott, das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ne? Ja. Wenn man sich selber sehen, gut sehen kann, ist ja keine Schande, um Gottes Willen.
Ne? Ja, wo ist dein eigener Sweet Spot? Dass man den halt auch kennt. Weil der Sweet Spot ist ja das, was wir kontinuierlich erweitern wollen. Wir wollen ja immer zusehen, dass wir in dem, wie wir spielen, am Ende damit zufrieden sind. Gerade bei der Improvisation bewegen wir uns ja meistens in einem Sweet Spot. Da geht man selten rüber hinaus oder man muss das schon gezielt machen, dass man meinetwegen mal etwas schneller spielt, als man es eigentlich kann oder so. Das passiert schon, ne? Aber man erweitert ja mit jedem Üben und mit jeder Analyse, die man macht, genau diese Art, wie man etwas spielt und wie man sich am Ende hört und so, ne? Und wie man vielleicht auch damit zufrieden ist.
Ja, ohne Risiko kannst du auch nicht wachsen. Das hat
viel gebracht in letzter Zeit, ne?
Na, genau.
Auch mal so ein bisschen. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist gut gesagt. Man soll zwar immer mal wieder raus aus der Comfortzone, aber man soll ja raus aus der Comfortzone, um die Comfortzone zu erweitern, damit man das außerhalb der Comfortzone zur Comfortzone macht. Weil alles, was nicht in der Comfortzone ist, letzten Endes in der Improvisation verkackt man's. Mhm. Also das weiß ich bei mir selber, wenn ich mir jetzt eine Improvisation denke, boah, ich versuche jetzt mal so ein Tosin Abasi-mäßiges Sweep hier reinzuhauen, ich verkack's. Ich verkack's direkt. So, es ist genauso wie als ich die berühmte 2016er Ibanez Improvisation Jam von Paul Gilbert und Tosin Abasi, wo Tosin sich gedacht hat, ich versuche jetzt hier ein geiles Blueslick reinzuhauen und es total verkackt hat. Das ist halt dann die Komfortzone, in der man halt eben nicht drin ist, aber die man erweitern kann. Und dann kann man ja in der Improvisation dann da, auf der Bühne, sag ich halt immer, also jetzt gar nicht mal eine Improvisation, aber auf der Bühne, also es bezieht sich auch auf nicht improvisierte Musik, da sollte man in der Komfortzone sein. Da ist dann das, wo die Komfortzone, hey, unser Zuhause ist quasi.
Aber,
und
Wie bewege ich mich, also bei dir jetzt im speziellen Fall, zum Beispiel bei diesen Mega Live? Da hast du ja bestimmte Licks, die musst du ja so spielen. Wie bewege ich mich denn dann in der Komfortzone, wenn ich vielleicht Licks habe, die nicht so ganz in der Komfortzone sind? Oder achte ich da schon vorher drauf? Also
ja, indem du halt im Übeprozess, also das außerhalb von der Comfortzone ist der Übeprozess. Hm. Und dass du halt einfach so einen Lick so explizit übst, wie wir das hier auch schon oft besprochen haben, dass das halt mehr und mehr deine Comfortzone, deine Second Nature wird. Hm. Weil die Situation hatte ich. Die hatte ich vor allem bei jetzt Soli wie Hangar 18. Das war so ein Solo, wo ich auch mir selber gesagt habe, oh, ich möchte sehr stark die Stilistik 1:1 übernehmen. Und da gibt's dann natürlich Phrasen, Linien, die, weißt du, nicht aus demselben Vokabular kommen, wo ich eigentlich herkomme. Das ist kein Petrucci-Lick oder so, sondern halt die Marty Friedman-Sachen sind halt einfach anders. Und das kam halt wirklich durch sehr, sehr, sehr viel Üben letzten Endes. Ja. Oder viel Fokus halt da drauf und halt viel wiederholen und immer wieder neuen Ansätzen. Und halt dann auch letztens viel das Live-Spielen. Und jetzt kann ich das Solo, das werde ich wahrscheinlich, also selbst wenn ich heute aus Megalife aussteigen würde und ich nie wieder Megalith-Sachen spielen würde, in 10 Jahren könnte ich die Solo wahrscheinlich immer noch genauso spielen.
Ja, weil das halt so auch so
drin ist dann einfach. Genau. Ja, weil das hat man so oft live gespielt und ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich auf Tour war. Also ich könnte jetzt auch noch Stücke spielen von der Band, mit der ich 2022 auf Tour war, weil man das halt durchs Live-Spielen und durch das jeden Abend regelmäßig außerhalb von der Comfortzone sein halt so krass reinbekommen hat. Das wächst halt dann einfach deutlich schneller, wenn man das auch eben in Live-Situationen macht und so.
Und deswegen bin ich zum Beispiel...
Also das geht schon, ja.
Deswegen bin ich zum Beispiel im Unterricht halt auch so ultra penibel, wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwelche Soli nachzuspielen. Es muss jetzt noch nicht mal irgendwie was super Kompliziertes sein, aber versuche es möglichst genauso zu spielen wie der Künstler. Das heißt, achte auf die Nuancen, achte auf die Dynamik, die Lautstärke, die Notenlänge, die korrekte Ausführung. Und das bringt dich ja nur weiter, weil du es dann halt so oft übst, bis es irgendwann auch ein bisschen in dein Spiel übergeht. Und das kann ja, du kannst nur wachsen dadurch.
Genau.
Ja. Anstatt es einfach nur so durchzuhämmern.
Und wenn Leute dann sagen, wenn Leute dann sagen, ja, aber dann kriegst du keinen eigenen Stil oder entwickelst du keinen eigenen Stil.
Das ist was für ein
Bullshit. Nein, du entwickelst eine Kontrolle über verschiedene Techniken und du entwickelst deinen Stil dadurch, dass du verschiedene Stile in die integrierst. Das ist, so funktioniert Kunst. Das war schon immer so. Du hast nicht von Natur auf einen Stil, sondern du entwickelst dir deinen Stil durch die Einflüsse, die du halt eben hast. So. Deswegen, es macht Sinn, auch unterschiedliche Künstler immer mal wieder genauso ranzugehen, 1:1 zu schauen. Wenn du jetzt einen ganzen Tag lang nur einen Gitarristen 1:1 lernst und kopierst, dann wirst du auch wahrscheinlich sehr stark wie er klingen. Aber wenn du halt eben 5, 6 verschiedene Gitarristen, die vielleicht auch aus einer verschiedenen Stilistik kommst, versuchst 1:1 zu kopieren, dann wirst du dadurch auch deinen eigenen Stil aufbauen.
Alle die wir schätzen, haben das so gemacht. Aber darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Ja, genau.
Ja, die sind alle beeinflusst, ne? Hör dir Paul Gilbert an mit seinen 70er Jahre Mastern, die er gerne hört, ne? Also
das ist ganz normal.
Da hörst du auch raus, wo er herkommt, aber trotzdem ist es sein eigener Style am Ende, ne?
Ja. Ich finde die Reise auch spannend. Ich finde es super spannend, mal zu recherchieren, wo kommt eigentlich der Künstler, den ich so sehr mag, her? Was sind eigentlich seine Einflüsse? Und was sind die Einflüsse davon? Was sind die Einflüsse davon? Das ist eine sehr interessante Reise. Okay, kommen wir vom musikalischen Analysieren dann nochmal zum letzten Punkt, vom Ton analysieren. Also ganz explizit Amp-Sound, Gitarren-Sound, solche Geschichten. Auch eine Sache, die für mich ja auch noch relativ neu ist. So. Jetzt macht mal Robin das Referat.
Ja, ich soll ein Referat halten.
Bitte.
Ja.
Derjenige, der nie irgendwelche Sounds kopiert, soll ein Referat über Sounds kopieren halten.
Nee, aber über Soundsanalyse. Was ist dir zum Beispiel, wenn du deine eigenen Sounds hörst und analysierst, was ist dir da wichtig?
Ach so, ja. Also wenn ich jetzt meinen eigenen Sound habe, ist das so, ich will ja einen Sound haben, der mir im Ohr gefällt. Und ich bin eigentlich relativ genügsam, was den Sound angeht, weil ich relativ schnell zu diesem Punkt komme. Aber es sind manchmal so Nuancen, die eingestellt werden müssen, damit der Sound dann am Ende passt. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Analyse. Dann nimmst du es auf und hörst es dir vielleicht mal an, was du da gespielt hast. Und schaust dann, okay, warum klingt das jetzt da so verwaschen oder sowas, was dir nicht gefällt? Warum ist das nicht tight genug vom Sound her und so? Ne, es muss ja nicht unbedingt immer das Spielen auch sein. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel viel zu viel Gain drin ist oder zu wenig und sowas. An sowas arbeite ich. Und jetzt ganz frisch halt auch, dass ich Dinge andicke, also mit dem Overdrive oder so. von vornherein etwas reingebe, um halt mehr so einen singenden Sound reinzubekommen und so. Das ist aber, ich glaube, da muss man so ein bisschen wirklich stark auf seine eigenen Ohren hören und viel Musik hören von Dingen oder von Sounds, die einem gefallen am Ende, mit dem man, die man selber auch spielen würde, so, ne? Also ich weiß nicht, ich kann auch mit einer Bratpfanne Musik machen und das klingt irgendwie cool. Es ist nur die Herangehensweise, wie ich damit umgehe. Aber wenn ich jetzt einen Sound höre, der mir gefällt, weiß nicht, jetzt aktuell habe ich ja das Problem mit 8 Strings, dass ich da keinen schönen Sound finde, da muss ich halt ein bisschen rumdoktern, bis ich da hinkomme. Und das ist halt ganz cool, auch irgendwie so eine Community zu haben, wo Discord jetzt halt in dem Fall, einfach mal reinzufragen, wie macht ihr denn das mit dem Sound? Weil das klingt mit meinen Standard-Captures irgendwie alles ein bisschen breiig. Oh, und dann kommen halt auch ein paar Tipps rüber, die man ausprobieren kann. Und dann ist ja wieder das eigene Gehör gefragt in dem Fall. Also ich mache das zumindest so. Ne? Also ich weiß nicht, wie macht ihr das?
Ich finde, das ist ein guter Tipp, wie du es gesagt hast, dass dieses erst auch mal anhören, was gefällt mir eigentlich als Zuhörer. Also dass man zum Beispiel weiß, hey, okay, also bei mir ist es zum Beispiel so, die G3 Live-Platte von Petrucci, so ein Sound, den ich liedtechnisch zum Beispiel total geil finde, oder andere Sachen. Und dann halt herauszufinden, warum ist das so? Und da, glaube ich, macht es dann Sinn ab einem gewissen Punkt. Und da war die Folge letztes Jahr beim Geronimo so ein bisschen das, was für mich sehr inspirierend war, die Parameter noch genauer benennen zu können. Mhm. Da ist auch so etwas, wo ich zum Beispiel Martin Miller als wirklich sehr inspirierend und großartig finde, weil der ja, ich glaube, der kann dir ganz genau sagen, nein, hier 767,35 Kilohertz, das ist das, wo ich das nicht schneide, und hier, da musst du die 2538,5 Kilohertz hochziehen und so Geschichten. Also, dass man sein Gehör auch mal so drauf trainiert, dass man Frequenzen erkennt zum Beispiel und anhand von Frequenzen, glaube ich, halt eben sagen kann, wo was hoch oder runter soll, weil da bist du halt einfach präziser in deiner Aussage und auch in deinem eigenen Verständnis, als wenn du sagst, ich will, dass es mehr klarer und brillanter klingt oder dass es weniger so und so klingt. Also klar, man weiß ungefähr in der Richtung, wenn jemand sagt, er möchte es nicht, dass es so nasal klingt, weiß man, es ist was mit Mitten, mufflig ist irgendwas mit Bässen und Brillanz ist irgendwie immer was mit Höhen. Aber welche jetzt genau, wie weit, wie viel, das fehlt dann halt in so einer Aussage. Und das habe ich für mich selber auch gemerkt, dass ich so nicht daran stecken bleiben möchte und stehen bleiben möchte und sagen möchte, ah, mir gefällt das Fizzelige nicht hier, sondern ich ganz genau sagen kann, mir gefallen hier die 2,3 Kilohertz nicht oder so.
Ja, aber da gibt's eigentlich eine ganz einfache Lösung. Eigentlich müsste man sich nur mal die Mühe machen und irgendeinen parametrischen Equalizer nehmen oder sei es bei Cubase, egal wo eigentlich. Ja. Und dann mal wirklich jeden Regler nehmen und wirklich mal ganz extrem hoch, um mal zu hören, okay, was passiert da eigentlich? Ja. Und sich das so einfach mal so antrainieren. Das hat mir echt schon so viel geholfen, weil manchmal ist der Grundsound zwar geil, du merkst dann aber, hey, warum setze ich mich jetzt im Mix überhaupt nicht durch? Alleine gespielt klingt der fantastisch. Und wenn ich jetzt versuche, mit dem Backing zu spielen oder mit der Band, es funktioniert nicht. So, woran liegt das? Das liegt meistens an bestimmten Frequenzen. Das ist einfach alles.
Ja, ich finde, das ist wichtig. Auch aus dem Track.
Man muss auch vielleicht versuchen zu verstehen, Schlagzeug, was sind da die Frequenzen? Was macht die Bassdrum? Was macht die Snare? Was macht die Hi-Hat? Was macht der Bass? Ich brauche nicht so viel Bass in der Gitarre eigentlich. Bestimmte Frequenzen sollte man eher wegschneiden. Ne? Und es ist zwar alleine dafür gespielt, ist der Bass geiler. Ja, alleine gespielt, natürlich geiler. Und da komme ich nochmal auf die 7-8-Seiter zurück. Das ist mir nämlich auch nochmal eingefallen. Man darf ja auch nie vergessen, wie du jetzt deinen 7-Seiter-Gitarren-Sound hörst. Weil wenn du ihn im Mix hörst, wette ich mit dir zu 100%, dass du einen riesen Bassanteil da hörst, der durch den Bassisten erzeugt ist. Weil wenn du diese Spur mal isolated hören würdest, würdest du dich erschrecken, wie dünn es eigentlich klingt. Ne? Weil
Dingen
auch weniger Gain, das ist halt auch so ein Ding, da macht man oft den Fehler, zu viel Gain zu nehmen. Und Gain wird irgendwann halt undifferenziert. Das ist halt das große Problem. Deswegen leben halt so
Amps. Da würde ich kurz mit einer Theorie widersprechen,
okay,
die ich letztes Jahr von einem Toningenieur gehört habe, der gesagt hat, man kann schon mit Gain kann man nicht so viel kaputt machen, wie man manchmal denkt. Und es ist wichtiger, das Spielgefühl. Also er war selber kein Gitarrist. Das fand ich ganz interessant. Er war selber kein Gitarrist, aber er hat gesagt, als Toningenieur, haut ruhig den Gain so weit rein, dass ihr vom Spielgefühl euch einfach wohl dabei fühlt. Weil, wenn du dich nicht wohl fühlst, weil zu wenig Gain da ist, dann bringt dir das letzten Endes auch nicht die Definition, die Klarheit, die du dich weniger Gain reinbekommst.
Ja, weißt du? Ja, okay. Aber ich glaube trotzdem, im Mix, wenn du jetzt wirklich mal vom Mix ausgehst, ne? Wenn du, das ist tatsächlich so, dass oft weniger Gain eigentlich benutzt wird, wie man denkt. Es fühlt sich anders an, ne, wenn du es hörst, aber es ist eigentlich ist es weniger Gain. Ne, das ist immer so eine Sache mit der Kompression und da kommt halt auch drauf an, gerade wenn du jetzt so 7-Seite, 8-Seite spielst und du spielst es im Raum laut, dann ist es eh nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn du jetzt über deine Monitore spielst. Das sind halt alles so Dinge, die spielen auch eine große Rolle, ne? Glaube ich.
Ja. Ja, gut, das ist jetzt ganz natürlich kurz, auch speziell in dem Bereich, ne?
Ja, da bin ich jetzt auch kein Experte.
Eine Sache bezüglich der Frequenz. Eine Sache bezüglich der Frequenzen, die du vorhin gesagt hast, Fabian, was ich da eine Zeit lang mal gemacht habe, weil ich das in der Uni tatsächlich so gelernt habe, war genau, zum einen, wenn du einen Sound hast, nimm dir den EQ und geh mal ganz extrem durch die Frequenzen durch, dass du mal hörst, okay, welche Frequenz klingt eigentlich besonders nervig und welche klingt eigentlich besonders gut für meine Ohren jetzt oder auch im Mix, dass man die dann runter und hochzieht. Aber es gibt auch ein Tool, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt, das habe ich vor 10 Jahren gerne benutzt. Da wurde dir quasi Frequenzen, da hast du einen Ton gehört, so ein Piepen, und du musstest heraussuchen, welche Frequenz das ist. Das war wie so ein Ratespiel, wie so ein Quizgame.
Das klingt spannend.
Und dann musstest du sagen, und dann konntest du einstellen, ja, okay, du hast einen relativ großen Bereich, so, dass du halt sagst, okay, ja, das war jetzt irgendwas zwischen, keine Ahnung, was, 500 und 1000 Hertz oder so, oder Kilohertz. Und dann konntest du natürlich auch pro Schwierigkeit sagen, okay, du musst wirklich, der Bereich wird immer kleiner, dass du noch genauer sagen musst, wo jetzt gerade die Frequenz ist. Und dann ging das auch, und das fand ich auch sehr interessant und sehr hilfreich eine Zeit lang mit White Noise, dass dir ein White Noise angezeigt worden ist und du dann hören musstest, so, okay, welche Frequenz ist das jetzt? Wo ist das jetzt? So Geschichten. ich kann mal versuchen herauszufinden, wie dieses Tool hieß, aber das hat Spaß gemacht. Das habe ich mal eine Zeit lang als Training gemacht und es hat definitiv auch das Ohr geschult. Das hätte ich durchaus länger öfters mal machen müssen, aber so Sachen gibt's. Und gerade wenn man sich mit Mixing auseinandersetzt, also jetzt gerade fällt mir auch ein, wo ich drüber rede, ein guter Freund von mir, der jetzt so Mixing lernt, der hat zwar schon immer gut was mit Musik zu tun gehabt, aber nie so intensiv, aber er will halt jetzt mit Mitte 30 halt Toningenieur werden und lernt halt gerade viel über Mixing. Und der hat auch so ein Programm, womit er genau dann sowas übt, dass er halt direkt sagen kann, wenn ihm eine Frequenz nicht gefällt, welche das ist und man dann halt eben nicht mehr groß lange rumsuchen muss. So.
Spart so viel Zeit.
Ich glaube, das kann einen großen Benefit auch für uns sein. Ja, ja, ja. Dass wir da halt einfach, wie gesagt, mehr Wissen bedeutet mehr Kontrolle und mehr darüber, was wir tun.
Ich sage generell,
rumraten, in dem ich ja noch drin bin, weißt du?
Generell Tonstudioarbeit oder diese ganzen Geschichten, das ist wie ein Instrument spielen. Ne? Das muss man auch üben. Da muss man sich mit auseinandersetzen und je mehr du dich damit auseinandersetzt, so geiler kann alles werden. Ne? Alle Parameter zusammen dann. Ne?
Ja.
Ne? Ja. Was auch ein Ding war bei der Soundfindung, jetzt in Anführungsstrichen Soundfindung, als ich noch meine alten Tonabnehmer drauf hatte und mich immer ein bisschen geärgert hat, weil die irgendwie so ein bisschen flach klingen, könnte man fast sagen. Und dann hatte ich mir ja gedacht, okay, jetzt musst du es mal ausprobieren mit anderen Tonabnehmern, die halt so auf eine gewisse Art und Weise anders reagieren und mir mehr Dynamik im Spielen, also laut, leise, bla, irgendwie sowas in die Richtung, ne? Also wo ich mit dem Sound mehr spielen kann. Und das muss ich sagen, das hat auch nochmal, zumindest jetzt im Bezug auf eine Soundbildung, wo ich mir den Sound anhöre, den ich gerne haben möchte. Es hat nochmal viel gebracht, weil ich jetzt ein bisschen flexibler bin in dem, was ich tue. Weil wenn du so einen muffigen Tonabnehmer hast oder einen, der, weiß ich nicht, nur zum Beispiel zum Shredden geeignet ist, dann kann ich damit halt auch irgendwie nur in einer gewissen Art und Weise dynamisch spielen. Und,
naja, welcher Tonabnehmer ist denn nur zum Schredden geeignet?
Na, der, den ich vorher drin hatte. Der hatte irgendwie einen
relativ. Aber meinst du jetzt mit, wait, ich muss jetzt den Terminologie Schredd verteidigen. Meinst du mit Schredd jetzt präzises, klares Spielen, so wie Schredd gemeint ist? Oder meinst du mit Schredd, du nimmst die Gitarre und machst dann einfach.
Nein.
Oder hat er irgendwie mal kurz aufgeschreckt?
Nein. Beim Schredden, da denke ich eigentlich eher High-Gain-Sounds und, Da ist die Dynamik von dem Tonabnehmer, finde ich persönlich, nicht ganz so wichtig. Da ist es eher wichtig, dass der Tight halt immer ungefähr gleich klingt. Ja, aber das kommt auch so ein bisschen durch den Amp dann rein. Ja,
ich glaube, das sind so viele Faktoren, ja, aber, die da eine Rolle spielen. Das
würde ich auch nicht sehen, weil ganz ehrlich, ich fühle mich wohler auf einem Demasio Pickup als auf einem Fishman oder auf einem EMG, die zwar mehr Output haben und ich sag mal tighter sind, aber die Dynamik ist beim Shredden, weil es ist ja auch Solo-Spielen, nichtsdestotrotz.
Ja, natürlich.
So ist halt dennoch auch wichtig. Deswegen musste ich mal eben kurz die Ideologie des Shreds verteidigen, oder, weil du das
Ding ist halt auch,
ich gesagt hast.
Ich glaube, das sind auch so Parameter, da kann man sich gerne verlieren. Das gehört auch, finde ich, mal dazu, dass man das wirklich mal alles ausprobiert. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist viel wichtiger, was man reingibt in die Maschine, dann rauskommt. Ja. Ne? Weil ich glaube, da kann man besser, man schränkt sich ein bisschen ein, man nimmt wirklich eine Sache und versucht da dann halt, okay, wie krieg ich das hin, ohne dass ich jetzt erstmal irgendwie tausend Sachen umbauen muss und so. Ich meine, ich habe das alles hinter mir, ich kenne das auch. Es ist manchmal aber auch so ein bisschen Bequemlichkeit, dass man den Fehler woanders sucht, anstatt eigentlich bei der Hauptquelle bei einem selbst.
Ja. Nein, ja, in dem Fall war es halt so, ich hatte ja durch die wunderbare Guitar Summit einige Gitarren in der Hand und habe halt gemerkt so, oh, wenn ich da jetzt meine Bendings mache und die lang ziehe und so, das klingt irgendwie alles noch irgendwie geiler. Ich weiß nicht warum, also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht warum. Und als ich das dann verglichen habe, ich habe ja halt hier auf meiner alten MG40 Gitarre habe ich halt auch einen, ich sag mal, high qualitativ besseren Tonabnehmer drauf, habe das direkt zu Hause ausprobiert und habe gemerkt so, okay, ja, der hat das auch drin. Und die andere Gitarre hat es nicht. Und für mich war das dann halt irgendwie eigentlich ganz klar. Ich musste einfach mal die Tonabnehmer wechseln. Aber das ich wollte damit nur sagen, das trägt halt so ein bisschen auch zu dieser Soundbildung, was man hört und wie man sich damit fühlt mit dem Sound. Das trägt dem Ganzen halt ein bisschen bei. Es natürlich gleicht das jetzt nicht üben aus oder sowas. Aber wir sind ja jetzt gerade beim Sound.
Ja, das ist auch nerdig, deswegen, ist auch okay. Ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch hier das Pick. Wie wichtig ist das für einen Sound?
Oh ja.
Wie wichtig ist das für einen Sound? Mach mal ein paar Aufnahmen, nimm mal eine Metal-Rhythmus-Gitarre auf und spiel das mal mit 10 verschiedenen Pleck drin und hörst dir hinterher an mit demselben Sound. Das kann manchmal Tag und Nacht sein und kann manchmal genau das dann sein, was du dann in diesem Moment suchst. Ne? Das ist dann gar nicht unbedingt eine EQ-Einstellung, weil das ist ja quasi das, was als erstes an die Seite rangeht. Ne?
Genau, du hast einen anderen Attack definitiv.
Genau.
Je nach Pleck.
Richtig.
Du hältst es anders, du alleine dadurch hast einen anderen Attack.
Ja, das macht schon was.
Vor allem, wenn du es halt wenn du viel mit der Seite des Plektrums spielst. Das muss ich sagen, jetzt wo ich meine Plektrum Art und Weise, wie ich spiele, dass ich mehr mit der flachen Seite, also im Flatpick, sage ich mal, spiele und nicht mit den Schultern des Plektrums spiele, muss ich sagen, das reduziert den Impact des Soundeffekts von einem Pick. Ich hatte einen größeren Soundunterschied, als ich noch mehr mit den Schultern gespielt habe des Spektrums. Also, dass ich das Spektrum relativ angewinkelt habe und man so ein bisschen halt dann über die Seiten scratcht. Dann gab's Plektren, wo du kaum einen Scratch-Sound hattest. Die Prodigies zum Beispiel, deswegen habe ich die super gerne gespielt. Ein Plektrum, wo du relativ großen Scratch-Sound hast, wie halt jetzt die Flowpicks. Jetzt spiele ich die Flowpicks, nicht mehr die Prodigies, weil halt eben durch das Flatpicking, das ich mit der flachen Seite des Plektrums, also sehr parallel zu den Seiten spiele, der Sound-Aspekt niedriger wird, nicht mehr so großen Impact auf den Sound hat. Und da halt einfach dann in meiner Spielart und Weise das Flowpick, dadurch, dass es mehr Fläche hat durch die größeren Schultern, halt einfach besser, angenehmer zu spielen ist. Aber wie gesagt, ich merke, die Plektren klingen gleicher, wenn man mit der Methode spielt.
Ja, wenn man nicht so sehr spielt. Muss ich dir widersprechen. Da habe ich echt deutliche andere Erfahrungen gemacht, auch mit verschiedenen Pleckhaltungen. Das macht schon was. Ne? Also jetzt ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht.
Pleckhaltung, warte. Pleckhaltung macht was vom Sound.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, wenn du
es auch das Material flach
hältst, finde ich, ist der Soundunterschied nicht mehr ganz so groß,
Ja,
als wie wenn du es zur Seite hältst.
Ich habe nie mit der Seite.
Mal vielleicht noch mal ein bisschen mit experimentieren, aber.
Schon immer mit dem Tipp gespielt von Plek.
Nee, ich meine auch Spitze.
Ach so, du meinst ja angewinkelte Spitze, so leicht angewinkelt.
Angewinkelte Spitze. Das meinte ich mit Schultern vom Plek. Hm. Schultern ist vielleicht nicht der beste Begriff dafür, aber angewinkelte Spitze.
Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Leute wie Scott Henderson zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt kein Picker groß, aber trotzdem erzeugt er einen Sound mit seinem Plektron. Und der spielt zum Beispiel gar nicht mit der Spitze, sondern der dreht das quasi und spielt mit der runden Seite. Und dadurch hast du halt eine andere Klangformung. Ja, aber das ist vielleicht in dem Moment genau das, was dein Klang vielleicht verändern kann. Zum Positiven oder Negativen. Es muss man muss nicht immer sagen, besser, schlechter, sondern vielleicht, was dir liegt, was für dein Spiel gut ist. Weil jeder klingt ja auch anders. Wir können alle denselben Amp nehmen, dieselbe Gitarre und trotzdem werden wir alle unterschiedlich klingen. Das ist einfach Fakt. Allein schon vom Material her, was wir spielen.
Es ist dann halt auch wieder eine Frage der Kontrolle und des Sounds.
Absolut, ja.
Mal abschließend zur Analyse wollte ich nochmal sagen, eine Sache, die Fabian vorhin nochmal gesagt hat bezüglich Ton, die fand ich sehr wichtig, ist halt, dass man auch dort wieder in verschiedenen Leveln, sag ich mal, hört. So wie wir die verschiedenen Level der technischen Analyse hatten, wir erinnern uns mit dem Spiegel und mit dem Aufnehmen, die verschiedenen Level der Improvisation hatten, in dem das erste Level ist unser Gehör, das nächste ist halt das Aufnehmen und das danach analysieren, haben wir hier halt die verschiedenen Level des Isolated Hören und im Mix Hören. Und dass man halt dort immer den Vergleich zieht, okay, wie klingt eine Gitarre jetzt isoliert, wenn ich sie solo hab, wie klingt eine Gitarre im Mix?
Oder auch
und
gedoppelt.
Gerade wenn man eben, das hast du vorhin angesprochen, Fabian, oder auch gedoppelt, wenn du zum Beispiel die Isolated Guitars von manchen Soli, die du magst, anhörst, oder auch manchen Rhythmusgitarren, dann ist man manchmal sehr erschrocken einfach darüber, wie schlecht das eigentlich klingt.
Wie dünn es
eigentlich klingt. Weil es im Mix dann aber funktioniert.
Ja, genau.
Ja, da fehlt dann halt der Bass.
Wie dünn oder ganz viele Sachen halt fehlen. Ja, das vergisst man halt echt schnell, wenn man halt nur seine Gitarre so einzeln hört.
Besonders.
Ich hatte gestern ein interessantes Phänomen oder vor
Die Latenz.
Ja, aber ich hatte vor zwei Tagen ein sehr interessantes Phänomen, da habe ich das Under Glassmoon Solo aufgenommen und ich fand den Sound alleine echt nicht so geil. Da war irgendein Tone-X-Amp, den ich hatte. Mhm. Ich glaube sogar der Friedman. Der war okay.
Dachte, aber den fandst du so geil.
Super, super geil. Ja, der ist auch geil, wie gesagt, alleine gespielt.
Ah, ja, okay.
Dann im Mix kam man nicht richtig durch, bis ich dann aus Versehen die Spur gedoppelt habe. Und dann klang das auf einmal, das ist auch das, was ihr hört. Also das, was ihr auf der Aufnahme hört, ist zweimal dieselbe Spur, nichts links, rechts gepennt oder so, nichts dran verändert an der zweiten Spur. Ist die eine Spur, derselbe Amp, derselbe Sound, dieselbe aufgenommene Spur nochmal gedoppelt.
Ich muss dir leider was sagen.
Wo ist das auf einmal aus dem Mix so rausgekommen?
Ja, das ist aber eigentlich nur alles nur lauter. Das ist trotzdem dasselbe. Das ist ein Phänomen, was ich auch schon mal gemacht habe, wo ich dann einfach, ey, geil, okay, jetzt klingt jetzt alles viel fetter. Aber es ist dasselbe Signal nochmal. Das heißt, es löscht sich eigentlich sowieso aus. Es ist nur lauter. Das heißt, wenn du die Spur an sich lauter gemacht hättest, hättest du denselben Effekt gehabt.
Muss ich mal testen.
Weil doppeln,
ich hab die Spuren ja noch
deswegen,
hier.
Deswegen sagt man ja zum Beispiel im Studio auch, oder wenn du was aufnimmst, Gitarren auf keinen Fall doppeln, indem du die kopierst. Das macht keinen Sinn. Weil es lebt ja davon, dass du diese minimalen Differenzen halt hast. Und das macht diesen Sound halt breit, wenn du es halt dann aufteilst vom Panorama. Aber probier das mal aus, weil ich hatte das
Phänomen auch schon. Gerade bei der Rhythmusgitarre.
Du hättest aber auch den Delay-Trick machen können, indem du diesen ganz, ganz short Delay draufpackst. Der hätte das auch angedickt.
Das kannst du auch machen.
Ohne lauter zu werden.
Ja. Geht auch.
Das war
mein Delay weg gewesen, was ich
ja so. Du kannst ja zweites dazu packen.
Mehrere.
Ja.
Geht bei Tonex, dass man zwei Delays auf einen
bei Tonex geht's leider nicht.
Leider nicht.
Das ist das Problem bei Tonex-Ding. Muss ich mal testen, ob ich dasselbe hinbekomme, wenn ich's einfach laut mache. Ich glaube dir jetzt mal, aber ich will es mal einfach mal für meine
Ohren
getestet haben. Will ich mal testen, was sich da tut. Ja, deswegen war ich so ein bisschen verwundert, weil im Prinzip ist es einfach nur dasselbe nochmal. Aber es klang halt auf einmal super gut.
Was du machen kannst, das habe ich auch schon mal probiert. Ich finde das ganz geil. Du kannst theoretisch rechts und links dann fahren, beide. Und wenn du hast ja auch so ein, du kannst das ja auch verschieben vom Grid her, so um Millisekunden. Oder an der Seite ist so eine Uhr.
So ein Millimeter.
Und dass du dann wirklich mal so minus 0,34 oder sowas, so ganz minimal, dann kann das echt auch so ein bisschen breiter werden.
Auch kann man das mal ausprobieren. Kannst du mit dem Delay machen, der short ist.
Ja, natürlich, das kannst du natürlich auch machen. Das ist ja im Grunde genommen dasselbe. Ne? Das, aber wenn das halt nur so ein Delay zur Verfügung steht und der Justin kein anderes reinladen möchte.
Ja, ja. Das stimmt.
Kannst du bestimmt bei
ich
Reaper.
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendein anderes Sache.
Bei Reaper so gibt es doch bestimmt Delays.
So, ja, Reaper hat Effekte, aber ich habe jetzt nicht so explizit externe Gitarreneffekte oder sowas, die man noch irgendwie als VST-Plugin reinladen kann. Und ich nehme da einfach als halt immer das, was irgendwie
nimm noch was von Neural
gerade im da ist.
Nimm noch was von den Neural DSP-Plugins.
Ja, aber
kannst du doch die Amps müsstest du eigentlich ausschalten können, ne? Alles außer die Effekte, geht das?
Ah, stimmt, gute Idee. Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, dass ich noch ein Neural auch reinsetze und dort halt einfach nur die Effekte laufen lasse und Amps und Cabinets
genau,
halt
einfach ausschalten. Das müsste eigentlich auch funktionieren.
Stimmt, genau. Gute Idee. Müsste ja gehen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Guter da würde ich in der Nachbearbeitung machen.
Ja, klar, das sowieso.
Wegen der Latenz.
Nein, natürlich.
Aber da sieht man mal, so kann man Sound analysieren, ne? Also so kann man dran arbeiten und so mit kleinen Tricks kommt man doch.
Ich glaube, man muss auch einfach ausprobieren und auch manchmal auch verrückte Sachen, wie du mit den Doppeln. Ich meine, warum nicht? What the fuck? Klar. Am Ende des Tages zählst, was klingt gut, auch wenn jetzt jemand sagen würde, um Gottes Willen, was machst du denn da? Du doppelst dieselbe Spur. Egal. Wenn das Endresultat gut ist, ist doch alles cool.
Ja.
Ja. Ja, ja, das stimmt. Auch wenn jemand sagt, das ist doch einfach nur dasselbe lauter.
So wie ich. Ja. Manchmal muss man dann demjenigen auch eine Ohrfeige geben und sagen, sei ruhig, lass mich das machen.
Ruhig.
Oh.
Ja, dafür sind ja Experten da. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Alles klar, Leute.
Sehr
so,
gut.
Ja. Das war mal eine schöne Stunde, wie wir mal unser Spiel analysiert haben. So gehen wir ran, so gehen wir vor. Bringt sehr viel. Macht euch aber auch nicht so sehr fertig. Es ist vollkommen okay, Fehler zu machen. Dafür sind wir alle da. Und gerade in unserem Discord-Server oder wie auch immer man das jetzt nennt, Forum, ist es sehr erwünscht, Leute da zu haben, die auch gerne mal falsch spielen und Fehler spielen.
Total.
Zeigt dort Videos von euch. Ich zeig dir, oder wie ich, wo ich letztens an der Gleismoon ein Video gespielt habe und am Ende halt am blöden Whammy-Bar hängen bleibe und die letzte Phrase nicht mehr hinbekomme, weil ich dann irgendwie da meine Hände auf einmal.
Ich fand's lustig.
Stuck sind.
Trotzdem so, geiles Solo. Absolut geiles Solo.
Ja, das ist mega.
Alles klar, Leute, dann.
Alright.
Wir bedanken uns natürlich bei unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen und natürlich auch bei jedem, der uns supportet, indem er auf Spotify zum Beispiel geht oder auf iTunes und eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, vielleicht auch einen netten Kommentar da schreibt, sich nicht darüber aufregt, wie toll ich spielen kann und dass ich nicht in der Lage bin, diese Delay-Effekte hinzubekommen, wie nach der Geronimo-Folge. Aber danke dennoch für die netten Worte. Also freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Wir freuen uns über jeden in unserem Discord-Server. Wir sind fast die 100 Leute dort in der Community. Wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der mit dabei ist und aktiv im Austausch ist. Und danke dir, Fabian und Robin, fürs Podcast.
Danke euch.
Gerne.
In diesem Sinne würde ich sagen,
eine Ehre.
Danke auch an Shure für dieses wunderbare MV71-Mikrofon.
Ja, du hast eine ganz liebliche Stimme jetzt.
Ah, ja. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Tschüss, Dennis.
So. Ihr kennt den Prozedere. Wir machen den ganzen Spaß jetzt noch.